Anton Tschechow. Die Dame mit dem Hündchen. 1. Man erzählte sich, dass am Strande ein neuer Kurgast aufgetaucht sei. Eine Dame mit einem Spitz. Dmitri Dmitrievich Gurow, der schon seit 14 Tagen in Jalta war und sich an das Badeleben gewöhnt hatte, interessierte sich bereits wie die anderen für jeden neuen Menschen. Als er im Erfrischungspavillon von Vernet am Strand saß, sah er eine junge Dame in einem Barett über den Strand gehen. Sie war klein und blond und ein weißer Spitz folgte ihr. Später traf er sie einige Male im Stadtpark und in den Anlagen. Sie ging immer allein, immer im gleichen Barett und immer von ihrem weißen Spitz begleitet. Niemand wusste, wer sie war, und man nannte sie einfach die Dame mit dem Spitz. Wenn sie hier ohne ihren Mann und ohne Bekannte ist, sagte sich Gurow, so sollte ich eigentlich ihre Bekanntschaft machen. Er war noch nicht 40 Jahre alt, hatte aber bereits eine 12-jährige Tochter und 2 Söhne im Gymnasium. Er wurde jung verheiratet, als er noch Student in den ersten Semestern war, und seine Frau sah jetzt 1,5 Mal so alt aus wie er. Sie war groß, solid und würdevoll, hielt sich stets kerzengerade, hatte dunkle Augenbrauen und zählte sich selbst zu den denkenden Frauen. Sie las sehr viel, schrieb die vereinfachte Reformorthographie und redete ihren Mann statt mit Dmitri mit der veralteten Form Dmitri an. Er hielt sie aber für unklug, beschränkt, unschön, hatte vor ihr eine gewisse Scheu und mied nach Möglichkeit ihre Gesellschaft. Er nahm es mit der ehelichen Treue seit vielen Jahren nicht mehr genau, hinterging sie sehr oft und hatte wohl deswegen eine schlechte Meinung von den Frauen im Allgemeinen. Wenn in seiner Gegenwart von ihnen gesprochen wurde, so sagte er verächtlich, eine niedere Rasse. Er glaubte, dass ihm die vielen schlechten Erfahrungen, die er mit den Frauen gemacht hatte, das Recht dazu gaben, sie, wie es ihm gerade passte, zu nennen. Und doch könnte er ohne diese niedere Rasse auch keine 2 Tage auskommen. In Männergesellschaft langweilte er sich und war wortkarg und kühl. Aber wenn er sich unter Frauen befand, fühlte er sich ungezwungen und wusste, worüber mit ihnen zu reden und wie sich zu benehmen. Selbst das Schweigen fiel ihm unter ihnen sehr leicht. In seinem Äußern und Charakter, in seinem ganzen Wesen war etwas undefinierbar Anziehendes, was die Frauen reizte und lockte. Er war sich dessen bewusst und fühlte sich auch selbst von einer rätselhaften Macht zu den Frauen hingezogen. Die vielfältige und tatsächlich bittere Erfahrung hatte ihn längst gelehrt, dass jede Annäherung, die anfangs eine angenehme Abwechslung ins Leben bringt und als ein reizvolles, flüchtiges Abenteuer erscheint, bei anständigen Menschen und ganz besonders bei den schwerfälligen und unentschlossenen Moskauern unvermeidlich zu einer ungemein komplizierten Aufgabe anwächst, so dass die Situation schließlich unerträglich wird. Aber so oft er einer neuen, interessanten Frau begegnete, entglitt diese Erfahrung seinem Gedächtnisse. Er fühlte nur Lebenslust und alles erschien ihm einfach und amüsant. Als er eines Abends im Stadtpark zu Mittag aß, kam die Dame im Barett langsam zum Nebentisch und nahm Platz. Ihr Gesichtsausdruck, Gang, Toilette und Frisur ließen darauf schließen, dass sie der anständigen Gesellschaft angehörte, verheiratet war, sich zum ersten Mal in Jalta aufhielt und sich ihr langweilte. In all den Erzählungen über die in Jalta herrschenden laxen Sitten ist ja vieles übertrieben und erlogen. Gurow kannte diese Erzählungen und verachtete sie, weil er wusste, dass sie von Menschen erfunden werden, die selbst gerne sündigten, wenn sie es denn könnten. Aber als die Dame sich am Nebentische, kaum 3 Schritte von ihm entfernt, niederließ, kamen ihm doch diese Geschichten von leichten Eroberungen und den berüchtigten Ausflügen ins Gebirge wieder in den Sinn, und seiner Fantasie bemächtigte sich der verführerische Gedanke an ein flüchtiges Verhältnis, an ein galantes Abenteuer mit einer unbekannten Dame, deren Namen er nicht einmal kannte. Er lockte den Spitz zu sich heran und drohte ihm mit dem Finger. der Spitz knurrte. Gurow neckte ihn wieder. Die Dame sah ihn an und senkte gleich darauf ihre Augen. »Er beißt nicht«, sagte sie errötend. »Darf ich meinen Knochen geben?« Als sie darauf bejahend nickte, fragte er höflich, »Sind Sie schon lange in Jalta?« »Seit 5 Tagen. Und ich sitze schon die 2. Woche hier.« Beide schwiegen eine Weile. »Die Zeit vergeht so schnell und doch ist es hier so langweilig«, sagte sie, ohne ihn anzublicken. »Es ist eigentlich nur eine Redensart, dass es hier langweilig ist. Der gute Bürger lebt irgendwo in der tiefsten Provinz, in Bielwef oder Schisdra, und langweilt sich nicht, kaum ist er aber hier, jammert er gleich, ach, diese Langeweile, ach, dieser Staub, man könnte meinen, dass er aus Granada kommt.« Beide lachten. Dann aßen sie weiter und schwiegen, als ob sie miteinander gar nicht bekannt wären. Aber nach dem Essen gingen sie Seite an Seite fort, und zwischen ihnen entspann sich ein scherzhaftes, leichtes Gespräch, wie es müßige und satte Menschen führen, denen es ganz gleich ist, wohin sie gehen und worüber sie sprechen. Sie spazierten und sprachen davon, wie sonderbar das Meer an diesem Abend beleuchtet sei. Das Wasser hatte einen weichen und warmen fliederfarbenen Ton, und der Mond spiegelte sich darin wie ein goldener Streifen. Sie sprachen, wie schwül es nach dem heißen Tage sei. Gurow erzählte ihr, dass er aus Moskau stamme, Philologie studiert habe und in einer Bank angestellt sei. Er hätte früher einmal die Absicht gehabt, zur Oper zu gehen, hätte es aber aufgegeben, nun besitze er in Moskau 2 Häuser. Von ihr erfuhr er, dass sie in Petersburg aufgewachsen sei, aber nach S. geheiratet habe, wo sie bereits 2 Jahre lebe, dass sie in Jalta noch 1 Monat zu bleiben beabsichtige und dass ihr Mann einen Erholungsurlaub zu nehmen und sie abzuholen gedenke. Sie konnte nicht genau angeben, wo ihr Mann eigentlich angestellt war. Ob bei der Gouvernementsverwaltung oder bei der Gouvernementssemstwo-Verwaltung. Und das kam ihr selbst sehr komisch vor. Schließlich erfuhr Gurow, dass sie Anna Sergejewna hieß. Später in seinem Hotelzimmer dachte er an sie und dass er sie auch morgen bestimmt wiedersehen würde. So musste es sein. Als er zu Bett ging, fiel ihm ein, dass sie noch vor so kurzer Zeit Institutsschülerin gewesen sei, wie es jetzt seine Tochter war, und dass ihre Art zu lachen und mit einem Unbekannten zu sprechen von großer Schüchternheit und Unbeholfenheit zeuge. Sie war wohl zum ersten Mal in ihrem Leben allein in dieser Situation, wo man ihr mit einer ganz bestimmten Nebenabsicht nachging, sie anschaute und ansprach, mit einer Nebenabsicht, die sie doch ganz bestimmt ahnen musste. Und dann dachte er noch an ihren feinen, zarten Hals und ihre schönen grauen Augen. »Es ist doch etwas Rührendes an ihr«, sagte er sich vor dem Einschlafen.